Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Startup Insider Daily. VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format, wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor und so auch heute. Ich freue mich über einen ganz besonderen Gast, denn bei uns ist Christian Nagel, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital, ein Unternehmen, das man natürlich in der Startup-Szene bestens kennt, an unglaublich vielen erfolgreichen Unternehmen beteiligt. Und genau über diese Erfolgsformel, über die Mechanismen, über die Systematik, über das Deal-Sourcing haben wir gesprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, vor allem auch, weil Early Bird bzw. Christian schon sehr, sehr lange am Markt unterwegs sind, unglaublich viel gesehen haben und dementsprechend auch natürlich viele Parallelen ziehen können zwischen der heutigen Zeit und den anderen Finanzkrisen, die wir schon hatten. Also ja, ich fand das ein super cooles Gespräch. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf morgen. Ihr kennt unser Format Startup Insider Media Talk. Da stellen wir die wichtigsten Podcasts in Deutschland vor. Und dieses Mal zu Gast ist Andreas Weck. Er ist der Podcast-Host vom T3N-Podcast. Kennt ihr vielleicht schon? Wenn nicht, unbedingt reinhören, denn es war ein tolles Gespräch. T3N ist ja wirklich ein bemerkenswertes Unternehmen aus Hannover. 80 Leute arbeiten dort. Das Ganze gebootstrapped von drei sehr sympathischen Gründern. Ja, mittlerweile verkauft an die Heise Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, der Podcast ist unverändert geblieben. Ich glaube, der Rest auch. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Das kommt morgen. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Sie begrüßt ja jedes Mal Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder Bücher, die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch dieses Mal zu Gast ist Vanessa Weber. Sie ist die CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Ja, also auch das natürlich ein tolles Gespräch, denn da plaudert jemand aus dem Nähkästchen über ihre Perspektiven, über die Einblicke, über die Gedanken zu dem ganzen Markt. Und dementsprechend, ja, auch das ein tolles Gespräch. Das kommt dann am Sonntag. Genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Christian Nagel von Early Bird.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. VC Talk. Jetzt zu Gast
Christian Nagel, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital.
Ja, dann freue ich mich sehr. Christian Nagel ist hier, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Hallo Christian.
Hallo Jan, freut mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Und wir haben es gerade im Vorfeld festgestellt, du bist in Paris. Da muss man gleich mal drüber reden, warum. Das ist ja ein besonderer Anlass. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen, Christian. Ich habe gerade nachgeguckt. 1997 seid ihr schon gegründet. Das ist ja der Hammer. Ich habe mich kurz gefragt, gibt es einen älteren VC in Deutschland?
Gute Frage. Also wir sind in der Tat jetzt im Herbst werden 25 im Herbst. Das ist wollten wir auch groß feiern, aber angesichts der Situation in Ukraine ist man so ein bisschen der Feier gehemmt. Aber nein, eigentlich eine lange Zeit. Und die Frage ist, es gibt, glaube ich, in der Tat keinen mehr, der wirklich richtig aktiv ist. Wer vorher angefangen hat, vor uns war Wellington, die aber ja das Thema zumindest mal Tech-Investing ziemlich zurückgefahren oder wenn nicht sogar ganz eingeschränkt haben. Jedenfalls sehen wir sie gar nicht mehr, aber die sind nur noch aktiv im Bereich Life Science. Mhm. Und das war es auch letztlich in der Tat.
Ist ja irre. Jetzt musst du uns mal das Geheimrezept verraten, Christian. Wie geht das? Ne? Also das ist ja wahrscheinlich so dieser Jungbrunnen, ne? dieses ewig jung bleiben wollen. Wie habt ihr das hinbekommen? Ihr habt ja im Generationswechsel irgendwann mal eingeläutet. Ist das schon der Grund, dass ihr heute noch, ihr seid ja, also können wir ja gleich drüber sprechen nochmal, aber ihr seid ja von außen betrachtet zumindest sehr erfolgreich.
Ja, also das ist auch in der Tat so. Wir haben angefangen damals und durchaus einen gewissen Investment-Background auch schon. Aber damals war es natürlich eine wilde Zeit, weil damals gab es eigentlich kaum Venture Capital in Deutschland. Und das hat sich aber ganz schnell dann geändert, als nämlich der neue Markt kam und Internet kam. Und da kamen einige Dinge zusammen, sodass eine komplette Explosion in Deutschland passierte, was das Thema Venture Capital anbetrifft. Und zwar so extrem, dass das dann auch natürlich ganz schnell zum Platzen der Blase geführt hat. Und wir hatten damals, und das haben wir, da hatten wir Spaß daran, letztlich kleine Pflänzchen zu sehen und denen zu helfen, groß zu werden. Das war so die Idee, eigentlich damit anzufangen. Und haben auch gemerkt, das heißt irgendwie Venture Capital. Und haben gesagt, lass doch mal einen Fonds aufsetzen. Und so ging das Ganze los. Und haben aber gesagt, wir wollen das eben in einer sehr, sehr frühen Phase machen. So, und die Phase war so früh, dass wir auch gar nicht davon, von den Entwicklungen am neuen Markt profitieren konnten. Und der neue Markt ist ja dann irgendwie im März 2000 eigentlich zusammengebrochen. Und dann kontinuierlich eigentlich ist die Werte eigentlich dann wird verloren über die Zeit. Und wir hatten dann gar keine Gelegenheit davon, überhaupt in irgendeiner Form zu profitieren. Im Nachhinein war das ganz gut. Da haben sich die Phase geärgert. Warum mussten wir so früh anfangen? Warum haben wir es nicht geschafft, Unternehmen an die Börse zu bringen in dem Halb? Nachher waren wir ganz froh, weil natürlich die ganzen Werte abgestraft wurden und sehr an Wert verloren haben. Und wir letztlich wahrscheinlich auch nicht davon groß profitiert hätten. Das heißt, wir mussten dann wirklich die Unternehmen jetzt so, wie sie es auch vorhatten eigentlich, helfen, über die Zeit groß zu werden und konnten dann erst die ersten Exits 2004, 2005 realisieren. Die waren es auch wirklich sehr gut, was dazu geführt hat, dass der erste Fonds auch, man hat uns gesagt, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Europas war damals aus dem Vintage.
Ah, echt, ja?
Mit einem Faktor von 4,5 sozusagen auf das eingesetzte Kapital. Das war ja sehr gut und so auf der Basis konnten wir dann auch die Nachfolgegeneration raisen und dann wir hatten aber auch schwere Zeiten. Also wir hatten auch schwere Zeiten in 2000, weil wir mich da einen zweiten Fonds auch geraced hatten, den allerdings zu 50% in den USA investiert haben und diese gesamten 50% auf null abschreiben konnten. Also komplett alles verloren haben, was wir in den USA investiert haben.
Ist ja auch.
Und das hat natürlich auch nicht gerade geholfen, Vertrauen aufzubauen zu Investoren. Das hängt uns teilweise noch nach. Also es gibt nach wie vor Family Offices auch und institutionelle Investoren aus der Fondsgeneration, die wir damals nicht allein selbst vertrieben haben, sondern wir hatten dann größere, ich sag mal, Family Offices, die es gepoolt haben. Wir hatten auch eine Bank, die es gepoolt hat damals. Und da sind natürlich viele, viele, ich sag mal, kleinere Investoren dann auch davon betroffen gewesen oder drin gewesen. Und deswegen haben wir eine ganze Anzahl an Investoren, die uns da nicht sehr wohlgesonnen sind aus dem 2000er-Jahrgang. Was uns ehrlich gesagt auch lange nachgehangen hat. Also das war immer ein Thema. Traf immer wieder jemanden, der gesagt hat, oh Gott, da habe ich so viel Geld verloren damals bei Early Bird. So viel war es dann gar nicht, was man verloren hatte, weil wir haben dann, ich glaube, 0,8 und sowas zurückgeführt vom Fonds, was natürlich schlecht ist, aber wir haben nicht alles verloren. Mhm. In den USA, wie gesagt, die Hälfte, im europäischen Teil nicht. Aber das hat uns dann schon auch irgendwie natürlich lange wehgetan und war auch unglücklich letztlich insgesamt. Und das lag eben nicht nur an dem Jahrgang, sondern das lag natürlich auch an hausgemachten Fehlern. Einmal hat es zu schnell in die USA expandiert, da haben wir dann sehr daraus gelernt, aber auch an den Fehlern überinvestiert. Und also da haben wir eine ganze Menge Fehler gemacht in den nächsten Generationen. Und sind dann, haben dann zumindest, glauben wir, auch aus den Fehlern gelernt, viele Dinge angepasst, Prozesse angepasst, also Investmentprozesse wirklich optimiert, das über Benchmarking eingeführt, dass wir also nicht mehr Einzelinvestmententscheidungen treffen, sondern jede Investmententscheidung auch immer benchmarken, ganz streng. Also viele, viele Dinge gemacht und sind dann über die Zeit in der Tat immer besser geworden, sodass unsere jetzigen Fonds eigentlich sogar noch besser dastehen als der damals sehr, sehr gute erste Fonds.
Ich höre bei dir eine totale Demut raus, Christian. Ne? Das klingt so, als nimmst du diese ersten Jahre wirklich nur, als hättest du die wirklich so verinnerlicht. Und weil, also du sagst gerade, also 97 gestartet, 2004, 2005 die ersten Exits, das ist ja schon eine lange Zeit, ne? Wenn dazwischen auch noch solche krassen, Kurskorrekturen da extern passiert sind, da muss man sich auch ein dickes Fell antrainieren, ne?
Ja, also das war Unternehmertum per excellence. Also es waren auch Zeiten, wo wir letztlich uns keine Gehälter mehr gezahlt haben, wo die Management-Fee wir genutzt haben, um Portfoliounternehmen zu unterstützen, aber sozusagen das Geld nicht für uns genommen in die Managementgesellschaft, sondern gesagt, nee, wir investieren das Geld lieber in die besten Unternehmen, die wir im Portfolio haben, die jetzt mal gerade Geld brauchen, weil die Zeit nicht so einfach war. Also das ist dann schon, das war dann schon sehr unternehmerisch alles in der Zeit.
Und das ist wahrscheinlich eine gute Brücke dann so auch zu den Startups, ne? Weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Startups ja gerne irgendwie mit unternehmerischen Typen irgendwie auch zu tun haben. Also auch bei VCs sieht man ja relativ häufig, dass auch, erfolgreiche Founder dann ins VC-Lager, Investorenlager wechseln. Ich glaube, das sind ja genau solche Erfahrungen, die man dann weitergeben kann. Und dann auf der anderen Seite schafft es wahrscheinlich auch auf der Investorenseite großes Verständnis dann für die Situation von Gründern, ne?
Genau, ja genau. Das ist durchaus so. Also das ist ja auch heute so, dass wir einen unternehmerischen Background, der hilft einfach sehr halt die Probleme, die man hat, als Unternehmer zu verstehen und Support zu geben bei Themen, die wir gesehen haben, die wir erlebt haben, auch aus dem Portfolio natürlich auch aus der Zeit vorher, um diese Fehler eben nicht zu wiederholen und einfach effizienter halt die Unternehmen aufzubauen.
Jetzt hast du gerade gesagt, die USA-Expansion war zu früh, das war eines der hausgemachten Fehler. Wann ist denn ein VC reif, in die USA zu gehen?
Das ist die Frage, wo man gut ist und was man machen sollte. Ich würde es wahrscheinlich heute nicht mehr tun. Für uns macht es nicht jetzt so viel Sinn, weil wir ganz gut etabliert sind in Europa. Wir denken eher darüber nach, letztlich uns zu verstärken in anderen europäischen Ländern. Paris ist ein Thema, was wir jetzt sehr konkret angegangen sind mit einem neuen Büro in Paris und einem Team vor Ort. Wir diskutieren gerade London, wir diskutieren aber auch letztlich mehr Präsenz in anderen Märkten in Europa, die spannend sind, weil es da einfach großes Potenzial gibt. Und wir sehen eben, so wie es in den USA ja auch passiert ist, dass in den USA gab es eigentlich, als wir angefangen haben, gab es eigentlich nur Silicon Valley und Boston. In Boston war Health Tech und Silicon Valley war Tech. Das war die simple Verteilung. Und heute guckt die USA-Landschaft. Es gibt ja immer noch beides, aber es gibt New York, es gibt Miami, es gibt Austin, es gibt viele, viele Hubs, die sich entwickelt haben. Und das Ähnliche sehen wir in Europa auch. Und da möchten wir gerne präsenter sein, was wir in der Vergangenheit nicht waren. Und ich glaube, da ist einfach genug zu tun. Da sind wir auch näher. Da sind wir besser aufgestellt. Während hingegen in den USA ist natürlich per se der Wettbewerb viel größer. Wo wir eben sehen, dass wir hier einfach eine bessere Position haben, dann macht es eigentlich für uns keinen Sinn, in die USA zu gehen. Jetzt kann man das nicht so pauschalisieren. Es gibt auch kein Erfolgsrezept oder ich sage mal keine Blueprint. So muss man es machen. Es gibt ja andere, die auch sehr erfolgreich sind, global zu investieren. Point 9 sozusagen, die machen das ja schon lange, um global zu investieren. Auch im relativ kleinen Team, sehr erfolgreich. Also es gibt ja verschiedenste Ansätze, glaube ich, wie man das machen kann, indem man sich zum Beispiel eben die Point 9 sehr spezialisiert hat und im SaaS-Thema sehr groß geworden ist, auch international bekannt geworden ist. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch keinen richtig oder falsch oder keinen Ansatz, wie man das machen müsste. Man gibt nur ein paar, glaube ich, Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man in die USA geht. Das sagen wir auch unseren Gründern. Wenn ihr in die USA geht, dann müsst ihr da auch wirklich, dann muss eigentlich das Hauptgründungsteam rübergehen. Das ist immer so die Grundformel, die wir sagen. Also das muss uns sehr, sehr viel Zeit verbringen. Die Idee zu glauben, ich stelle jemanden ein, der managt in den USA, das funktioniert nicht. Das haben wir in vielen Fällen gesehen, das geht einfach nicht. Also man muss dann schon wirklich rübergehen. Man muss auch ein Produkt haben, was passt. Macht keinen Sinn, ein Produkt zu haben, was in Europa läuft, aber dann in den USA halt vielleicht nicht richtig läuft. Also da gibt es schon ein paar Dinge, die man richtig machen sollte, weil es natürlich ein super spannender Markt ist. Und die meisten Portfolio-Unternehmen, wenn es jetzt nicht so regulierte Themen sind, so wie Fintech oder Insurtech, wo es dann schwieriger ist, halt in diese anderen regulierten Umfelder zu gehen, bei SaaS-Themen und so weiter, da wollen wir ganz schnell in die USA, wollen auch sehr schnell letztlich mit US-VCs syndizieren und um deren Support auch zu bekommen für den Eintritt in den US-Markt. Also das ist dann schon ein sehr, sehr wichtiges Thema letztlich, wo wir den Unternehmern auch, glaube ich, gut helfen können, diese Fehler, die wir gemacht haben oder gesehen haben jetzt im Laufe der 25 Jahre, um die eben zu vermeiden.
Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ihr habt das Paris eröffnet. Ich meine, das ist ja echt auch ein toller Meilenstein. Ne? Ich weiß ja, oder seid ihr so erfolgsverwöhnt schon, dass das irgendwie so quasi einfach so nebenbei mitläuft? Weil ich finde, das ist ja schon ein krasser Schritt, wenn du sagst, danach kommt vielleicht London und vielleicht auch noch andere Märkte. Das klingt schon so, als seid ihr dabei euch ziemlich, wir hatten ja neulich mal über einen Fonds von euch, den müssen wir gleich im Detail nochmal ein bisschen besprechen, diesen UniX-Fonds gesprochen. Das klingt schon so, als breitet ihr euch ziemlich, also geografisch ziemlich aus, oder?
Also das hatten wir eigentlich schon länger vor. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir deutlich unser Investment-Team erweitert haben, auch endlich die Möglichkeit, das zu tun. Vorher ist es einfach mal daran gescheitert, weil wir einfach zu wenig Kapazität hatten, uns auch wirklich um andere Märkte intensiver zu kümmern. Und Franka ist ein super spannender Markt mit tollen Unternehmern und auch deutlich verändert im Vergleich von vor 25 Jahren, wie wir es damals kannten. Damals musste man eigentlich Französisch perfekt sprechen und kam gar nicht zurecht. Und es hat sich echt deutlich alles geändert. Und die französische Regierung macht ja auch viel, viel mehr, muss man sagen, in der Beziehung als die deutsche Regierung. Es ist also sehr viel offener und fordert viel mehr und ist da viel aktiver. Und das hat zu einem sehr, sehr interessanten Ökosystem in Frankreich geführt, was man am besten ist, nach wie vor unsere Meinung bearbeiten kann, wenn man echt wirklich vor Ort ist. Und das haben wir jetzt gemacht und haben jetzt ein offiziell auch sozusagen ein Büro in Paris.
Hm. Nee, finde ich wirklich sehr cool. Ich habe euch aber generell eigentlich eher so ein bisschen in Osteuropa wahrgenommen, ne, in der Vergangenheit. Und auch in Türkei ist ja, glaube ich, ein Schwerpunktmarkt von euch. Ist da also dieses Wettrennen zwischen den Ökosystemen, also vielleicht können wir erstmal kurz über Deutschland, Frankreich und UK sprechen. Ist das ein Rennen? Ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder wie seht ihr das?
Also wir haben ja nach wie vor die Situation in Europa, dass wir eigentlich zu wenig Venture Capital haben. Das hat sich komischerweise, dieser Faktor zwischen USA und Europa hat sich über die ganzen Jahre, die wir im Markt sind, kaum verändert. Mhm. Die, wenn man das so rechnet pro GDP, also VC Spend pro GDP, hat sich der Unterschiedsfaktor zu den USA kaum verändert.
Ach ja.
Und das heißt, es gibt hier einfach noch wahrscheinlich viel, viel mehr Möglichkeiten, auch Geld zu investieren.
Entschuldigung, du meinst damit Geld aus Europa oder meinst du auch internationales Geld, das nach Europa fließt?
Beides letztlich. Beides. Also was wir gesehen haben, es fließt eben immer mehr internationales Geld nach Europa. Wir sehen ja, alle Top-US-Fonds sind aktiv in Europa und immer mehr. Also das ist auch ein guter Trend, weil wir sagen, gerade in den späteren Phasen brauchen Unternehmen, um die groß zu machen, brauchst du eben auch viel Geld. Und das ist momentan in Europa nicht vorhanden, weil es einfach diese Fonds nicht gibt. Und es kommt aber auch immer mehr Geld aus Europa von Family Offices, die in späteren Phasen investieren, von auch Großfonds, die aufgelegt werden. Wir selbst haben Großfonds aufgelegt. Wir liegen jetzt Nummer 5 auf gerade, also auch nicht ganz neu. Also, und auch die werden immer größer. Also es kommt dann schon insgesamt mehr Geld. Aber auch in den USA wird es mehr Geld. Also von daher wird dieser Gap, der wird nur ganz langsam kleiner. Aber zurück zum Thema, also wir sehen halt die Chancen in Europa wirklich nach wie vor sehr groß und wenn man das grob von oben guckt, über die 25 Jahre hatten wir damals die Situation, es gab wenig Geld, es gab auch keinen Unternehmer und heute haben wir die Situation, es gibt viel mehr Geld, es gibt auch viel mehr Unternehmer und das ist eine sehr spannende Situation, weil die technologische Basis ist nach wie vor wirklich hervorragend durch die Universitäten, durch die Forschungseinrichtungen. Kommen wir ein bisschen zu UniX wieder, warum wir das gemacht haben. Wir hatten damals schon die Idee, dass wir eigentlich letztlich Ausgründungen aus Universitäten unterstützen sollten, weil es gute Technologie. Damals war das Problem, dass die Technologie gut war, nur ist die Unternehmer fehlten. Mhm. Und heute haben wir die Situation, dass wir die Technologie nach wie vor haben und die gut ist und sehr kompetitiv ist. Das sehen wir gerade auch in einigen Deep Tech-Bereichen, in die wir investieren. Und wir jetzt aber auch die unternehmerische DNA in viel größerem Umfang haben, als vor 20, 25 Jahren. Mhm. Und deswegen glauben wir, nach wie vor ist Europa eigentlich wirklich einer der spannendsten VC-Märkte. Mhm. Deswegen sagen wir eher, wir wollen lieber Double Down on Europa, auf Europa machen, als jetzt einen neuen Kontinent zu erobern.
Und für euch ist aber jetzt das Wettrennen Frankreich, UK und Deutschland, das ist gar nicht relevant, höre ich dann raus, ja?
Nee, eigentlich ist es nicht relevant. Deswegen haben wir haben auch jetzt einige erste Investments gemacht in UK, auch in einer sehr frühen Phase mit tollen Teams und guten Produkten. Und wir sehen das nicht unbedingt. Das geht ja auch immer hin und her, wenn man guckt, wo fließt das Geld hin, das sind ja eigentlich genau immer diese drei Länder, die sich so ein bisschen immer ablösen, weil es Berlin vorne, ist London wieder vorne, ist Paris vorne und umgekehrt. Das ist also ein bisschen vermeintlicher Wettlauf, wobei eigentlich, ich glaube, wenn man in die Branche reinguckt und wenn man mit VC-Kollegen spricht und auch mit Unternehmern spricht, da sieht hier keiner irgendwie einen Wettlauf. Also ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht stolz, dass Berlin mal vorne ist oder so. Und das ist auch, höre ich auch aus London, ja. Das ist so ein bisschen, alle gucken da und dahin. So, das ist so ein bisschen eigentlich die besten Konstellationen hinbekommen. Und bei uns ist ja, VC ist natürlich ein Wettbewerb um auch die besten Deals in gewisser Weise da. Auf der anderen Seite synergiert man auch, weil wenn man vielleicht jetzt in der einen Runde nicht zusammenkommt, dann kommt man vielleicht bei der nächsten Runde zusammen. Und deswegen ist das eben schon auch so ein gemeinsames Thema viel mehr als jetzt harte Competition. Ich habe jetzt den einen rausgedrängt da und so weiter. Man versucht das schon irgendwo dann eine Lösung zu finden. Das muss natürlich bei allen passen. Manchmal passt es ja nicht. Man möchte dann nehmen wir eher lieber mit denen zusammenarbeiten, weil da irgendwie eine längere Beziehung war. So, dann sagen wir, okay, dann ist es eben so. Dafür haben wir mit anderen wieder eine Beziehung, die länger ist. Und deswegen kommen wir dann mal zum Zug. Aber in der nächsten Runde kann es schon wieder anders sein, dass wir dann wieder mit denen, die ursprünglich mal diskutiert hatten, zusammen investieren. Also das passiert ja eigentlich häufig, gerade weil auch die ganzen deutschen VCs alle auch Growth Vehicle haben. Das heißt, die können auch in späteren Phasen investieren, genauso wie wir eben auch in späteren Phasen investieren können. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt die Köpfe einhauen jetzt irgendwie in der frühen Phase, sondern man kann dann auch gucken, dass man in der späteren Phase wieder zusammenarbeitet.
Und sagt trotzdem vielleicht noch ein bisschen was über eure Osteuropa-Aktivitäten, weil das macht euch ja, glaube ich, schon besonders. Da wart ihr zumindest relativ früh aktiv, ne?
Genau, da waren wir relativ früh aktiv mit einem dedizierten Team, muss man sagen, was wir letztlich mit Unternehmern, die wir kennengelernt haben bei einem unserer Investment, was wir gemacht haben. Das war Peak Games damals, da haben wir investiert und haben durch das Investment in Peak Games einige Unternehmer kennengelernt, die als Angel-Investoren in Peak Games investiert hatten. Und deren Idee war letztlich auch auf die VC-Seite zu wechseln, verstärkt. Und so haben wir gesagt, dann lass uns das zusammen machen. Und so kam es dazu, dass wir dann einen dedizierten Osteuropa-Fonds aufgelegt hatten. Mit auch, ich sag mal, Investoren, also Limited Partnern, die da auch großes Interesse da hatten. Zum Teil auch letztlich Government-gebackt, also IRF mit einem Sondertopf für Osteuropa. European Investment Bank war dabei auch sozusagen mit einem Topf für Osteuropa, sodass wir da eben einen dedizierten Pool auch für Investments in Europa dann aufgesetzt haben. Und der war auch extrem erfolgreich. YPass ist das bekannteste wahrscheinlich, was da in als Investment sehr erfolgreich geexit wurde. Letztes Jahr mit einem IPO in den USA und anderen tollen Investments. Also das hat sich da als sehr, sehr guter Move rausgezeigt, da letztlich mit den Kollegen da zusammenzuarbeiten und den Fonds aufzusetzen.
Waren das jetzt schon die beiden erfolgreichsten? Ich weiß gar nicht, ob sowas veröffentlicht wird, Christian, im Detail. Musst du mir sagen, wenn nicht. Aber waren das schon die beiden erfolgreichsten Exits? Das ist eigentlich UiPath, hast du gerade genannt. Und davor hast du Peak Games, was ja, glaube ich, phänomenal war von den Multiples, ne?
Ja, also beide waren sehr gut. Wie gesagt, Peak Games war ein Investment aus dem Westeuropa-Fonds. Das haben wir zwar gemacht in der Türkei. Das war sozusagen das Kennenlernen-Investment, wenn man so will.
Okay.
Danach haben wir dann den Osteuropa-Fonds aufgelegt und da war in der Tat Peak der Haupttreiber der Performance von dem Fonds.
Also da wurde mal genannt, ich weiß nicht, ob die Zahl offiziell bestätigt wurde, aber 1,8 Milliarden hat Sünger dafür bezahlt, ne?
Genau. Ja.
Also Wahnsinn. Und also auf Crunchbase war zu lesen, es sind, glaube ich, irgendwie 20 Millionen nur reingeflossen ins Unternehmen. Das heißt, das muss sich irgendwie für alle Beteiligten gelohnt haben.
Ja, das hat sich gelohnt. Aber ich meine, so ist Venture. Wenn du Fonds siehst, die gut performen, dann liegt das meistens auf einer kleinen Anzahl, einstelligen Anzahl an gut performenden Assets. Mhm. Und wenn jetzt so etwas bei UiPath ist, sicherlich relativ einmalig dabei ist, dann kann die Fonds-Performance auch zweistellig werden, was dann schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist.
Wahnsinn, ja. Und sind das dann, also nochmal zur Frage zurück, sind das die beiden erfolgreichsten, die man jetzt auch so, wenn man bei euch so eine Folie machen würde mit hier, das sind die Investments, warum auch dann vielleicht Investoren heute nicht mehr so traurig sind wie die Investoren aus dem Jahr 2000. Sind das die beiden oder kommen da noch andere drauf, die man ähnlich in einer ähnlichen Kategorie nennen müsste?
Ja, also jetzt sind die noch, wenn du fragst nach realisierten Investment, dann muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Da gab es Interhyp, was guter Investmentfaktor 55 war, und es gab Tipp 24, wo der auch nicht so weit davon weg war.
Das war ganz früh, ne? Glaube ich, in der ersten Generation.
Genau, das waren so die ersten, also die erfolgreichen. Jetzt kommen wir dann schon wieder an die anderen, die jetzt geexitet sind. Das sind die, wenn wir Investments gucken, die noch nicht geexitet sind im Portfolio, da haben wir welche, die können das auch noch schlagen sogar. Da gibt es einige, die auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind und diese Multiples auch noch schlagen können.
Jetzt muss ich aber fragen, Christian, wie findet man solche Unternehmen?
Ja, das ist, wir haben zwei Dinge. Wir sind einmal hypothesengetrieben, weil wir sagen, wo finden wir eigentlich spannende Themen? Jetzt wissen wir auch nicht genau, was sich an technologischen Themen, wir werden immer gefragt, what's next big thing? Das wissen wir denn auch letztlich ehrlich gesagt nicht. Was wir nur machen, wir haben Hypothesen über Veränderungen. Die ist gar nicht so sophistiziert, ja, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen passiert. Das wissen wir alle und wir gucken natürlich dann tiefer und wo genau und was Implikationen hat das und dann sind wir thesengetrieben unterwegs und gucken da halt in gewisse Bereiche rein. Und wir letztlich lassen uns ja inspirieren auch von den Unternehmern, die wir kennenlernen, die uns Dinge erzählen, die sie entwickelt haben und oder Technologien, die sie plötzlich entwickelt haben und jetzt auch marktreif haben. Und das führt letztlich dazu, dass wir sagen, okay, das ist spannend. Und dann versuchen wir das eigentlich, wenn wir irgendwas entdeckt haben, das genau zu verstehen, alle kennenzulernen, die in dem Bereich unterwegs sind, auch links und rechts zu gucken, wer da noch unterwegs ist in diesen Bereichen. Und daraus versuchen wir dann halt, die besten Opportunitäten rauszupicken. Und da sind wir eben gute dabei. Das, da kriegen wir inzwischen hin, auch relativ systematisch hin. Wir haben in jedem Fonds eigentlich inzwischen 2, 3 Unicorns, teilweise sogar noch mehr. Aha. Und das heißt eigentlich immer, dass der Fonds sehr, sehr gut performt. Wenn man das hat, dann ist man eigentlich, dann sind die LPs typischerweise happy und die Performance ist gut.
Und das ist auch der Anspruch bei euch bei der Auswahl der Startups, dass die eigentlich ein Unicorn, also Unicorn ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein dehnbarer Begriff irgendwann, ne, mit Zinsen und was weiß ich was alles, aber ist das so ungefähr die Liga, dass es so ein Fonds-Returner sein müsste?
Ja, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen abgegriffen natürlich auch. Und was die Kurzformel ist das eigentlich letztlich, dass wenn man das hat, dann ist man eigentlich so, stimmt nicht ganz, muss man sagen. Jetzt bei uns muss man vielleicht noch ergänzen, wir wollen auch gerne immer einen signifikanten Anteil daran haben. Also wir sind nicht jetzt unbedingt Labelsammler. Also wir sind nicht diejenigen, die einfach nur die Labels sammeln, um dabei sein gewesen zu sein. In Nachhinein. So, wir wollen dann auch irgendwie einen Impact haben, wir wollen auch mithelfen, dass halt eben auch Board zieht, dass halt eben auch einen signifikanten Anteil, ne, der irgendwie im Einstieg irgendwie 15% ist und plus minus und im Exit irgendwie, ich sag mal, irgendwie zwischen 5 und 10 vielleicht. So, das ist eigentlich so das, was. Aber so, dass man auch, wenn es dann eben zu diesem Unicorn-Fall kommt, dass man dann eben auch genau diesen Fund-Returner-Fall dann auch wirklich hat.
Und wenn du jetzt gerade sagst, ihr wollt dann auch Impact haben und Einfluss und mithelfen, wie sieht diese Zusammenarbeit mit Startups aus? Also vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispielen oder vielleicht auch generalistisch erläutern, was könnt ihr beitragen? Und vielleicht kannst du damit auch mal ein bisschen verbinden, wie ist eure Teamstruktur eigentlich auf? Wie seid ihr da aufgebaut?
Also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir jedes Investment mit einem Team von zwei, eventuell teilweise zu dritt betreuen. Also mit einer gewissen Seniorität, also Partner oder Principal plus ein Associate und Analyst. Das ist so das Team, was eben ein Unternehmen betreut. Idealerweise so, dass auch wirklich die Kompetenzen da zusammenkommen, also die bei uns den Schwerpunkt haben, meinetwegen jetzt im Bereich Fintech, wäre jetzt ich zum Beispiel oder andere Kollegen, die das auch in sozusagen diesen Schwerpunkt haben, oder Sustainability in bestimmten Bereichen. So, das versuchen wir natürlich dann auch entsprechend da ergibt sich meistens sowieso, weil diejenigen da sich mit diesem Thema auch beschäftigt haben und dann auch sozusagen dieses Investment auch vorbereiten und kennengelernt haben. Und dann sieht es in der Zusammenarbeit, hängt das wirklich stark von den Phasen ab. Wir sind natürlich bei jedem Fundraising stark involviert. Die sind aber auch involviert, wenn es darum geht, halt auf der Sales-Seite halt Kontakte zu knüpfen, also in den Markt zu kommen. Wenn es darum geht, HR zu unterstützen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wo wir auch investiert haben. Wir haben eben jetzt auch bei uns ein HR-Team aufgebaut, was nicht jetzt für uns so unbedingt unterstützt, natürlich auch, aber was ganz stark auf der Portfolio-Seite unterstützt, weil wir haben festgestellt, dass eigentlich das Hauptthema bei, und zwar in jeder Phase, das ist in der Seed-Phase bis hin zur, ich sag mal, kurz vor Börsengang-Phase, das Hauptthema immer HR ist. Und es muss auch immer wieder angepasst werden. Also jetzt zum Beispiel, und da versuchen wir, Hilfe zur Selbsthilfe zu machen. Wir helfen also eher eine HR-Abteilung aufzubauen. Wir helfen, den richtigen Zeitpunkt zu identifizieren, wann man eben HR aufbauen muss. Und HR ist ja wieder anders mit 20 Leuten als mit 50 oder mit 100 oder mit 500. Jedes Mal muss man da wieder gucken, passt das eigentlich noch? Haben wir das richtige Setup dafür? Haben wir das richtige Team? Haben wir die richtigen Personen letztlich an den Stellen? Weil das ist key. Und das Wachstum, wenn es das Wachstum dann, ich sag mal, wenn es in die falsche Richtung läuft, dann ist es meistens das HR-Team. Wenn Wachstum nicht so schnell vorangeht, dann ist es auch ganz häufig HR-Themen. Und deswegen haben wir da auch ein Team aufgebaut, was eben das unser Portfoliounternehmen unterstützen. Und plus, wir haben zum Beispiel, es gibt ja jedes Unternehmen, arbeitet mit Headhunters zusammen. Da die Frage ist, da helfen wir natürlich, können wir auch helfen, letztlich die richtigen auszuwählen für die jeweiligen Funktionen. Und da gibt es auch alle möglichen. Es gibt auch keinen, der jetzt der Beste ist, der man sagt, das ist der Beste, den musst du nehmen, sondern meistens gibt es einen, der besonders gut darin ist, einen CTO zu finden. So, dann gibt es einen anderen, der ist besonders gut, einen CIO zu finden. Aber auch das ist nicht statisch, sondern das verändert sich auch. Verändert sich meistens auch mit den Personen, also mit den Partnern auf der anderen Seite, die das betreuen. So, darüber einen Überblick zu bekommen und da um die Portfolio zu helfen, hat enormen Value. Das eine, das zweite ist die, ich sag mal, klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, die Zweitverwertung, Wiederverwertung von Kandidaten. Wir haben immer so viele Searches laufen über das Portfolio und da passen ja meistens immer 95-99% nicht von den Kandidaten, die man irgendein Screening hat. Das heißt aber nicht, dass es schlechte Kandidaten sind. Das heißt, die Frage, aber meistens gehen die dann verschwinden die in der Versenkung. Also keiner kümmert sich drum. Wir kümmern uns jetzt eben drum und sagen, okay, wo könnte das denn passen? Wo könnten die denn, die jetzt vielleicht gerade für diese Stelle, die wir da suchen, nicht ideal ist, aber vielleicht gibt's einen guten Fit woanders im Portfolio. So diese Cross sozusagen Referencing oder diesen Cross-Check zu machen, hat auch enormen Value. Das sind Dinge, die wir aktiv beitragen können, mit plus eben das abgedroschene Wort Netzwerk irgendwo, was natürlich wir ganz gut haben, weil wir auch ein relativ großes Team haben und ein großes Team hat natürlich mehr Netzwerk als ein kleines Team. Das ist ganz logisch irgendwo. Aber das sind so die ganz konkreten Dinge, die wir machen.
Und diese Expertise im Bereich HR, du hast ja vorhin auch Point 9 genannt, die ja so sehr spezialisiert vorgehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ja leichter ist, hinterher Vergleiche zu ziehen zwischen den HR-Anforderungen einzelner Startups. Bei euch, ihr seid generalistischer aufgestellt. Kann man jetzt so ein ESA Aerospace zum Beispiel mit einem, ich weiß nicht, Get Safe, kann man die vergleichen? Also im Thema, im Punkto HR?
Letztlich ja, weil ja. HR ist dann wieder natürlich irgendwann in gewisser Weise abstrakt. Das heißt ja nicht, dass ich dieselben Leute, ich brauche natürlich unterschiedliche, ich sag mal, Erfahrungen, unterschiedliche Profile für diese Unternehmen. Das ist schon so, aber und ich brauche eben, aber die Frage ist, wer passt jetzt dahin? Wer passt jetzt genau, sage ich mir, in ein Versicherungs-Startup? Wer passt jetzt genau in einen, von der HR-Seite in einen, ich sag mal, Hardware- und Space-Startup? Das, glaube ich, kann man schon als Generalist ganz gut bewerkstelligen.
Ich fand es interessant, Christian,
Ist auch bei uns so, dass wir sind natürlich durch die Größe haben wir ja sozusagen auch eine gewisse Spezialisierung innerhalb unseres Unternehmens. Also wir sind ja sozusagen auch da, dadurch, dass wir eben ein relativ großes Team haben, gibt es ja eine ganze Menge Spezialisierungen und von daher haben wir eben auch in den Bereichen eine gewisse Kompetenz. Was wir eher auch haben, wir sagen jetzt zum Beispiel, also Point 9 hat natürlich ganz stark das Thema SaaS jetzt letztlich als Spezialisierung gehabt, ist aber, glaube ich, heute gar nicht mehr so relevant, weil ich glaube, es gibt gar keine Software, die nicht als SaaS verkauft wird. Das heißt, das ist eigentlich Standard geworden.
Aber sie waren sehr früh unterwegs, muss man sagen. Ich glaube, die ersten eigentlich.
Das ist der Punkt, genau. Die haben sehr erfolgreich gesagt, das ist es irgendwo und SaaS-Metriken sind wirklich wichtig und die muss man beherrschen und so weiter. Das war echt gut auch, muss man sagen. Haben die toll gemacht und damit auch stark differenziert und eben auch global gut positioniert. Ich glaube, das wird heute nicht mehr funktionieren, weil eben alles SaaS ist. Das heißt, SaaS muss man können, sonst sollte man gar nicht in den Bereich Software investieren.
Ja, jetzt in dem Bereich. Man könnte es ja adaptieren auf KI oder sowas, ne? Da würde es doch schon wieder gehen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Das ist dann auch so ein bisschen abgedroschen, natürlich auch das Thema KI und Deep Tech und so weiter.
Ja, oder in dem Web 3.0 oder so, ne? Also es gibt ja schon immer so neue Trends, die dann hochkommen, wo man wahrscheinlich relativ früh drauf könnte, oder?
Genau. Das ist auch genau das, was richtig. Das ist so, gerade Web 3 und AI ist jetzt auch schon so ein bisschen, so KI ist auch schon ein bisschen ein Thema, was so, ja, ich sag mal, allgemein Platz geworden ist und viele das sowieso dann sich damit labeln und wenn man reinkommt, ist vielleicht gar nicht so viel da.
Steht auch in jedem Pitch-Deck wahrscheinlich
drin. Das gehört dann irgendwie gewisserweise dazu, dass gewisse Learning-Effekte dabei sein sollte, irgendwie, weil das ist aber auch schon fast Standard, muss man sagen. Auch da muss man jetzt, kann man sich nicht mehr so differenzieren, wenn man da Spezialisten hat, die solche Themen beurteilen können und die auch da wirklich gucken können, ist das jetzt wirklich AI und wie sophistiziert ist das Ganze und wie differenziert das Ganze ist, das lässt sich heute schon ganz gut beurteilen. Besser als vielleicht vor ein paar Jahren noch.
Jetzt hast du ja eben eine ganze Menge an Argumenten genannt, warum man jetzt als Gründer sich wahrscheinlich bei euch gut aufgehoben fühlt. Gibt es denn trotzdem Startups, die nicht zu euch passen oder auch Gründe, die ein Startup finden könnte, warum sie sagen, Early Bird ist nicht die richtige Wahl für uns?
Schon, also wir sind natürlich nicht Spezialist in allen Themen, muss man auch klar sagen. Wir versuchen uns da natürlich breiter aufzustellen, aber das sind wir eben auch nicht unbedingt, dass wir sozusagen die ganze Breite abdecken können. Das ist einfach nicht so. Da werden wir besser. Wir haben angefangen jetzt, ich sag mal, Fühler auszustrecken im Bereich Food. Andere sind schon lange auf dem Trip. Da fangen wir jetzt langsam an, weil wir langsam Expertise da aufbauen. Und da sind wir offensichtlich nicht diejenigen, die da schon viele Erfahrungen und viele Investments gemacht haben. Aber das versuchen wir auszubauen. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder Themen, wo man sich wohlfühlt irgendwo und sagt, okay, ich habe eine Beziehung, habe mit denen lange zusammengearbeitet, das, was ich auch vorhin erwähnte, da gibt es eine natürliche Beziehung, wo wir vielleicht jetzt die Beziehung nicht unbedingt haben, wo andere die bessere Beziehung haben. Ansonsten ist es eigentlich so, dass wir auch, ich sag mal, gibt ja immer wieder auf die, man hat sich die Terms nicht geeinigt und so weiter. Das passiert eigentlich in seltensten Fällen, dass wir uns über die Terms nicht einigen. Das sind schon ganz außergewöhnliche Fälle, die wir auch gesehen haben schon in der Tat, aber meistens einigt man sich dann doch da auf der Term-Seite.
Und dieses Netzwerk, was du angesprochen hast, Christian, ist das ein Thema, was bei Gründern eine hohe Relevanz hat? Ist das ein Differenzierungsmerkmal? Also ist das Netzwerk, ich vermute mal, es sind irgendwie Experten, dann wahrscheinlich potenzielle Kundenzugänge, nehme ich mal an, und wahrscheinlich Folgeinvestoren, oder?
Ja, aber das Entscheidende sind eigentlich immer Kunden. Ich glaube, das ist das entscheidende Netzwerk, was dann wirklich bei den Unternehmern oder bei dem Aufbau zählt. Denn ich sag mal, Experten findet man im Zweifel, braucht man dann auch nicht so unbedingt. Ich glaube, dass das Thema Zugang zu Kunden, Zugang auch zu Kunden international, also wenn man ins Ausland expandieren will, dann ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo man dem Netzwerk punkten kann.
Ah ja, und ich hätte jetzt fast gedacht, weil ihr eben eher, also sag mal regional, ne, europäisch aufgestellt seid, dass wahrscheinlich eher das Thema europäisches Netzwerk bei euch auch eine große Rolle spielt und dann wahrscheinlich dann irgendwie ein internationaler VC, sagen wir mal Sequoia oder sowas, der vielleicht in der Folgefinanzierung kommt, dann eher das internationale Netzwerk mitbringt. Oder ist das falsch gedacht?
Nee, absolut richtig. So denken wir ja auch. Und deswegen wollen wir ja auch sehr früh eigentlich mit US-Peers zusammen investieren. Manchmal schon in der ersten Runde, wo wir reingehen, aber dann auf jeden Fall in der Folgerunde, weil wir eben genau die Expertise von denen dann haben wollen, an Bord haben wollen, um eben die Expansion in den USA zum Beispiel voranzutreiben, um beim Hiring voranzukommen, sozusagen, weil das natürlich, wenn Sequoia jetzt, sag ich mal, als einer der Top-Fonds, wenn die investiert sind in den USA, dann geht es natürlich auch leichter in den USA zu hiren, als wenn da ein No-Name-Fonds investiert hat, den keiner kennt. So, das mit dem Netzwerk natürlich dazu auch, das geht ja einher. Und das ist eben auch etwas, was wir eigentlich auch vorantreiben, mit dem entsprechend dann auch guten Netzwerk eben zu den Top-US-Investoren, mit denen wir mit fast allen letztlich irgendwelche Beziehungen haben.
Ich fand es so spannend, Christian, du hast vorhin gesagt, dass der Abstand zwischen Europa und den USA, was das Thema VC angeht, sich gar nicht verändert hat im Laufe der Zeit, sondern man hat ja das Gefühl, dass jetzt extrem viel Geld in Europa investiert worden, aber scheinbar ist das auf beiden Seiten des Atlantiks dann eben mehr geworden. Und ich will euch jetzt nicht zu nahe treten oder auch keinem anderen europäischen VC, aber warum gibt es eigentlich in Europa keine VCs von so einem krassen, sagen wir Sequoia, Tiger Global, Softbank oder wie auch immer Niveau? Liegt das an der Historie oder gibt's da Standortfaktoren, die da noch fehlen? Also ich meine, wir haben natürlich so Index und Atomico wahrscheinlich und Creandum euch, Lakestar, wie auch immer, da gibt es wahrscheinlich schon viele, ne, die man nennen kann, aber es ist, also vielleicht ist mein Eindruck falsch, Christian, ne? Aber es ist trotzdem noch ein Gap da, oder?
Ja, ja, absolut. Also wenn man sieht, wie stark US-Fonds teilweise, auch Sequoia hast du genannt, aber auch Inside Partners aus New York, wie schnell die gewachsen sind, wie schnell die ihre Fondsgrößen hochgefahren haben, das ist deutlich mehr, als wir es hier hinbekommen haben. Das ist richtig. Jetzt die Frage, woran liegt das? Ich glaube, das liegt zum Teil natürlich an dem Ökosystem, was einfach viel, viel älter ist, also viel, viel reifer. Wenn man zurückblendet und man guckt in den Anfangsphasen des Venture Capitals in den USA, da waren die Fonds auch klein. Da haben die auch jahrelang gebraucht, um Folgefonds zu raisen. Also da gibt es schon einige Parallelen. Das liegt sicherlich daran, liegt auch daran, das muss man sagen, dass erst in den letzten Jahren, ich kann gar nicht genau beziffern, wie viel, aber ich würde sagen, mal so 4-5 Jahre zurück, vielleicht 6, dass erst seitdem die Renditen auch wirklich besser geworden sind in Europa. Weil warum war Venture Capital auch so, ich sag mal, so schlecht kapitalisiert, liegt auch ganz stark an den Renditen, die in den ersten, ja, vielleicht als wir angefangen haben, dann in den ersten 15 Jahren produziert worden sind. Die waren halt nicht gut. Die waren halt durchschnittlich eigentlich bei null oder sogar negativ. Es gab einige Fonds, die gute Renditen hatten, aber viele eben nicht. Liegt auch ganz stark an der 2000er-Generation, wo eben viele Fonds das meiste Geld verloren haben. Und da gab es irgendwie in Deutschland, glaube ich, über 100 Fonds. Und das meiste Geld ist wahrscheinlich versenkt worden. Und das ging alles in die Statistiken ein. Deswegen war eben die Statistik lange schlecht, was die Performance anbetrifft. Und Geld sucht sich halt gute Performance. Und da war eben jetzt mal Europa nicht so weit vorn. Und das hat sich aber eben dramatisch geändert. Das kann man ganz gut ablesen, wenn man die Zahlen von dem European Investment Fonds sich anschaut. der sehr, ja, wahrscheinlich am allerweitesten investiert ist im europäischen Venture, weiter als jeder andere Asset Manager weltweit. Und wenn man das Portfolio von denen sich anguckt, dann kann man genau sehen, wie eigentlich die Performance sich in Europa entwickelt hat. Die hat sich eben sehr, sehr gut entwickelt. Die ist teilweise über der US-Performance inzwischen, was dazu geführt hat, dass auch mehr Investments nach Europa fließen, aber eben erst seit relativ kurzer Zeit, wenn man das jetzt über den Gesamtzeitraum anbetrifft. Und da Venture eben ein sehr langfristiges Thema ist, ein Vertrauensthema ist, muss es aufgebaut werden und das dauert halt. Das geht nicht so schnell. Und das sind die Gründe, warum das eben, warum nach wie vor der Gap relativ groß ist, wird hoffentlich langsam kleiner. Das sieht man ja auch schon an der Zahl der Unicorns pro Jahr. Da holen wir auch deutlich auf zu den USA aus Europa. Und die müssen sich wiederum übersetzen dann in Performance der Fonds. Und dann kommt erst langsam der Appetit auch wieder von neuen LPs, die in die erste Klasse reingehen.
Ja, ich werde nicht vergessen, Christian, wir haben ja mal 2016 haben wir ja ein Heft über New York gemacht. Damals habe ich den Matt Turk auch, den kennst du wahrscheinlich noch von First Mark, mal besucht. Und den habe ich gefragt, was er über Berlin hält. Da hat er gesagt, ja, das ist eine Stadt, da fliege ich drüber, wenn ich nach Israel fliege, ne? Ja, also das, ne, das ist 6 Jahre her. Das heißt, es war irgendwie überhaupt nicht bei denen auf dem Radar. Irgendwie, es gab überhaupt keinen Grund, hier zu landen. Ne? Konnte man vielleicht damals auch gar nicht. Ja. Ein bisschen bezeichnend finde ich
für das, was... beschreibt genau das, was ich eben gesagt habe, dass eben das taucht auf dem Radar schon nicht auf. Und zwar sowohl bei den VCs als auch bei den Limited Partnern. Und die Limited Partner sind ja dann auch erst aufgewacht oder merken das auch verstärkt, weil eben deren GPs, in die investiert haben, in den USA verstärkt in Europa investieren. Und plötzlich sehen die in deren Portfolien, dass die Performance-Treiber zum Teil auch aus Europa kommen. Und darauf sind die dann auch, werden die auch mal wieder angesprochen. Sie haben gesagt, deswegen haben wir plötzlich Interesse an Europa, weil wir merken, dass in unserem Portfolio, sind gar nicht in Europa investiert, direkt, indirekt eben über deren Investments in den US-Fonds, die wiederum in Europa investiert haben. Und so ist das Interesse auch gestiegen. Und so sprechen wir auch zunehmend letztlich mit Investoren aus den USA, die eben Interesse haben und sich mehr engagieren wollen in Europa.
Ich wollte mal kurz auf das Thema Märkte und auch vor allem auf das Thema Finanzierungshöhen und Bewertung nochmal kurz zu sprechen kommen, Christian. Du hast ja vorhin gesagt, es ist unglaublich viel Geld geflossen in den letzten Jahren. Die Summen werden immer größer. Und ich frage mich eigentlich, warum? Also warum ist das denn eigentlich so? Weil letztendlich ist ja die Technik, also die technische Infrastruktur ist ja deutlich günstiger geworden. Man kriegt ja, also mittlerweile kriegt man viele Sachen ja out of the box, No-Code, Low-Code-Lösungen, wie auch immer. Also man kann ja sehr weit kommen mit wenig Geld. Und ja, ich weiß nicht, ist es hinterher das, sind es die Personalkosten, die das Ganze aber nur so hochtreiben? Oder warum braucht man plötzlich solche Riesenrunden, die da zum Teil passieren?
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was es jetzt genau ist. Jetzt gerade auch, wenn man diese Produkte halt in Europa weit oder noch global international vertreiben will, dann muss man halt Strukturen aufbauen. Und das kostet halt entsprechend Geld.
Also das ist für dich auch nachvollziehbar, dass da so viel Geld fließt, ja?
Ja? Ja, schon. Das ist auch jetzt nicht, das ist in den USA ja immer so gewesen. Die USA hatte immer schon, wenn man die Verteilung anguckt, dann war es immer so, dass ein Großteil des Venture Capitals eigentlich in den späteren Phasen investiert wurde. Und bei uns war es eigentlich immer anders, dass ein Großteil des Geldes in frühen Phasen investiert wurde und das Anschlusskapital fehlte. Was dazu geführt hat, dass in den USA eben einige sehr, sehr groß geworden sind, weil die halt immer in späteren Phasen auch sehr, sehr viel Geld bekommen haben. Und das fehlte. Das wird viel besser bei uns. Aber es braucht es letztlich auch, um den Unternehmen entsprechend weit zu treiben. Weil die Zeiten auch zum IPO deutlich länger geworden sind. Das ist auch ein Trend, den wir sehen. Also bei weitem nicht mehr so, dass man eben halbreife Themen an die Börse bringen kann und die Finanzierung dann zum großen Teil über die Börse darstellen kann. Das geht eben nicht mehr. Also wir müssen eben schon eine gewisse Reife haben und ein gewisses Vertrauen genießen, einen gewissen Brand aufgebaut haben und so weiter, um letztlich an der Börse akzeptiert zu werden. Also auch das führt dazu, dass letztlich auf der privaten Seite einfach mehr Geld auch notwendig ist.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du kennst das Thema neuer Markt ja noch von damals. Die Zeiten heute, gibt es da für dich Parallelen oder würdest du sagen, die kann man einfach gar nicht vergleichen? Wir haben jetzt einfach momentan vielleicht so eine Konsolidierung der Märkte oder vielleicht einfach ein Rückbesinnen nach diesem Corona-Hype. Aber eigentlich ist alles gesund. Kannst du die beiden Zeiten vergleichen?
Ja, ich glaube, die ganzen Zyklen sind doch schon mal sehr, sehr anders. Das merken wir Ich glaube, wenn man die 2000er nimmt, da war halt das meiste, was an die Börse gegangen ist, war dann auch wirklich auf Deutsch gesagt Schrott. Das heißt, das war nicht irgendwie, waren keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz andere Situation heute. Jetzt haben wir heute die Situation, dass die Tech-Werte sehr, sehr hoch waren. Viele sagen übertrieben hoch. Im letzten Sommer oder Herbst weiß man immer hinterher, was übertrieben war, nicht. Aber zumindest waren die sehr, sehr hoch, waren auf den Peaks. Die sind jetzt deutlich runtergegangen. Das macht man sich natürlich, fragen wir uns auch, ist das jetzt, haben wir die Bodenbildung schon gesehen oder geht sie doch weiter runter? Das muss man sehen, aber diese Schwankungen haben wir. Aber die meisten von denen folgen doch diesen Trends, die wir sehen. Also das Thema eben hier Digitalisierung, das Thema Health und so weiter. Da gibt es viele Trends, die auch sich weiter in die richtige Richtung entwickeln, also weiter wachsen ganz stark und weiter auch Innovationen erfordern. Und deswegen glauben wir, haben wir eine ganz andere Situation als damals. Aber man kann es immer nie so genau vergleichen. Corona, wenn man sich mal zurückbesinnt, vor 2 Jahren, da haben wir auch gedacht, irgendwie die Welt geht unter und man weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und im Endeffekt gab es dann nach dem Sommer da ging das los mit der Rallye. Also das hat auch keiner erwartet damals. Jetzt ist es schwer vorherzusehen mit den neuen Dingen, die dazugekommen sind, Krieg, Inflation, so viele Dinge. Aber die Grundtrends bleiben trotzdem. Also da sehe ich jetzt gerade, einige werden verstärkt. Bei Corona haben wir gesehen, die sehr verstärkend des Digitalisierungstrends, das echt einen Schub genommen hat. Da gab es einige, die wahnsinnig profitiert haben davon, die Zooms und die Netflix und so weiter. Das wird jetzt korrigiert in gewisser Weise. Es wird auf Normalniveau zurückgehen. Dann jetzt haben wir das Thema, wahrscheinlich nächste Push ist wahrscheinlich Richtung Sustainability, das, was jetzt nochmal einen großen Push bekommen wird. Also das wird dann auch wieder viele Chancen bieten und viele werden davon profitieren, von diesen Entwicklungen. Aber die Grundtrends, die unterliegenden Grundtrends, die bleiben eigentlich, die sind sehr, sehr intakt. Und das war eben 2000, jetzt mit 2000 vergleichen. Ganz anders.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass in der heutigen Zeit einfach die Erwartung an die Geschwindigkeit, also Erfolgsgeschwindigkeit, dass die einfach zum Teil überzogen waren. Ne? Dass Corona einfach so Erwartungen geweckt hat, dass bestimmte Sachen wie Zoom oder sowas einfach eine Marktdurchdringung bekommen, die ein Vielfaches schneller und was nicht erfolgreicher sein könnte, als es dann tatsächlich war. Ne? Und dass es deswegen so eine Korrektur einsetzt. Und du hast ja bei euch gesagt, also du hast gerade gesagt, die Trends, die guckt ihr euch an und die bleiben zum Teil und ihr guckt auf nachhaltige Geschäftsmodelle. Damit hat man ja eigentlich schon, wenn man den Faktor Zeit mal außen vor lässt, eigentlich schon relativ viel gut gemacht, ne?
Ja, absolut. Also wir haben natürlich das Thema auch, dass die entwickeln müssen, die Unternehmen, und dass die auch die Finanzierung bekommen müssen und dass natürlich in Zeiten wie jetzt die Finanzierung durchaus nicht einfach sind und sich auch hier und da Spreu vom Weizen trennt. Also die Unternehmen, die sich eben jetzt extrem gut entwickeln, also wirklich sehr, sehr hohe Wachstumsraten haben pro Jahr, Faktor 3, 4, 5 pro Jahr, die sind auch nach wie vor sehr einfach zu finanzieren. Die anderen, die noch ein bisschen brauchen vielleicht, die tun sich durchaus schwieriger. Also die, wo man es noch nicht so klar erkennen kann, dass das ein Gewinner wird, die haben es schwerer, was eigentlich ein Pattern ist, was wir in jeder von den Krisen oder jeder von den Zyklen, die wir durchgelebt haben, eigentlich gesehen haben.
Und merkst du bei euch?
Da müssen wir dann auch entscheiden, ja. was machen wir, wie gehen wir damit um, schaffen wir es, einige haben vielleicht genügend Finanzierung noch bis ins nächste Jahr hinein, andere müssen wir sehen, wie kriegen wir es hin und da wird dann teilweise, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die Runden kleiner zu machen, die Werte anzupassen, selbst mehr zu investieren, also das ist so die Dinge, die auch, glaube ich, jeder VC letztlich momentan diskutiert mit den Unternehmern zusammen und dann muss ich dann da gewisserweise anpassen dann an die Bedingungen.
Ja, das eine sind ja die Bestandsinvestments, die man schon hat, aber wollte ich auch gerade fragen, ob ihr bei euch schon irgendwie einen Unterschied merkt in den letzten Monaten bei sagen wir, neuen Gründern, die jetzt zur Tür reinkommen und sagen, sie möchten, also die pitchen und sagen, sie möchten finanziert werden. Achtet ihr da noch mehr auf, weiß nicht, positiven Cashflow, Erreichen der Gewinnschwelle und so weiter? Ist das relevanter geworden?
Nee, eigentlich in der Beziehung gar nicht. Was wir sehen, ist doch, dass einige, die haben wir dann gar nicht weiter diskutiert, weil die teilweise dann wirklich mit sehr, sehr überzogenen Bewertungsforderungen oder Ideen kamen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt echt übertrieben und lass uns mal treffen, wenn ihr weiter seid oder mal gucken. Und da sehen wir jetzt schon doch durchaus mehr Realismus einkehren. Also Runden, die wirklich sehr, sehr groß waren, die werden jetzt einfach doch, ich sag mal, doch so kleiner geschnitten, dass das irgendwie auch passt zu der Phase. Und dann wiederum auch mehr zu uns passt. Also da haben wir schon gewisse Dinge einfach sehr früh gesagt, nee, passt irgendwie nicht. Und da sehen wir jetzt einen gewissen, ja, wenn man so will, Realismus einkehren aufgrund der Situation, weil die einfach dann doch nicht letztlich so einfach finanzierbar sind, wie es vielleicht noch vom halben, dreiviertel Jahr gewesen wäre.
Und da gibt es aber auch keine Modelle, die ihr jetzt abgeschrieben habt. Also es könnte sich jetzt vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, Christian, wer sich bei euch jetzt melden darf, wer gut zu euch passt. Du hast vorhin schon Web 3.0, habe ich so an deiner Reaktion gemerkt, könnte so ein Thema sein, was ihr euch gerade anguckt, wo vielleicht, das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen eine größere Wette, ne, was daraus wird, aber klang so, als guckt ihr es euch an. Gibt es andere Themen, wo ihr gerade irgendwie reingeht und vielleicht damit verbunden, gibt es andere Themen, die ihr vielleicht auch schon ad acta gelegt habt?
Also an sich sind wir sind wirklich sehr an der technologischen Differenzierung interessiert, an wirklichen technologischen Differenzierung, die echt einen Step Change bedeutet. Das ist nach wie vor, wenn man so will, das, was wir spannend finden. Weniger diejenigen, die jetzt auf Geschäftsmodellinnovationen gucken, zum Teil auch, aber wir wollen eigentlich am liebsten letztlich eine starke technologische Differenzierung haben. Wir sehen auch zunehmend, was wir früher ausgeschlossen haben, dass wir in Hardware-Themen investieren. Das war eigentlich früher totales No-Go. Wir haben ja Beispiele dieser Aerospace, Marvel Fusion und Electron. Also wir haben einige Investments gemacht, auch wirklich, wo es um Hardware geht, oder wo Hardware eine große Rolle spielt. Software auch natürlich, aber Hardware zumindest mal sehr stark involviert ist und die auch finanziert werden muss. Das sind Themen, die wir früher ausgeschlossen haben, wo wir jetzt aber durchaus sehr spannende Themen sehen und gerade auch im Sustainability-Bereich wahrscheinlich Themen, die sogar den größten Impact haben könnten, wenn eben Hardware involviert ist. Aha. Also das sind Themen, die wir uns, wo wir zunehmend spannende Dinge sehen, wo wir auch mehr sehen werden.
Ja, sehr spannend. Also Hardware fassen ja viele Investoren nicht an, ne? Weiß ich immer so aus den Gesprächen. Das gucken viele sehr skeptisch drauf, ne?
Ja, also zugegebenerweise haben wir auch lange. Wir sehen aber jetzt durchaus, dass da vielleicht ist es auch eine Zeit, wo eben die Innovation auch daher näher kommt und da haben wir wahrscheinlich relativ früh angefangen, darüber auch wieder nachzudenken, wo es eben lange, lange aufgeschlossen hat. Und ganz am Anfang haben wir es mal gemacht, als wir angefangen haben, haben wir auch eine Hardware-Investment gemacht, sind mit denen eigentlich mit Unisono auf die Nase gefallen. Also haben da meistens Geld verloren oder gerade mal Geld zurückbekommen. Und haben das aber insofern nicht komplett ad acta gelegt, als wir eben jetzt einige Dinge gemacht haben und auch sehr überzeugt von denen sind und da, glaube ich, auch sehr richtig liegen mit den Dingen, die wir gemacht haben.
Ich glaube, aus dem Thema.
Aber da sehen wir weiter. Wir sehen das weiter, dass es weitergeht. Also wir sehen da durchaus eben etwas, was wir weiter auch verfolgen würden.
Nee, weil du es gerade ansprichst, ich glaube, aus dem Punkt, wo Investoren Geld verloren haben, da können wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Reihe draus machen. Das ist, glaube ich, auch ein super spannendes Segment, über das man eigentlich fast zu wenig redet. Ne? Ich weiß nicht, ob das unter Investoren gerne besprochen wird, aber es gibt ja einmal dieses Thema Anti-Portfolio, was ja viele irgendwie, also es gibt ein paar, die, ne, ich glaube, Bessemer oder so ist es, glaube ich, die das so publik gemacht haben und dann gibt es ein paar, die dem Beispiel folgen, aber viele behalten es ja auch für sich, weil sie sich dann irgendwie, unwohl damit fühlen. Ne? Und dann aber das Thema, wo hat man Fehler gemacht und wirklich auch, vielleicht, wo sind auch Firmen gegen die Wand gefahren? Und so, ist ja auch super spannend eigentlich als Thema, ne?
Ja, absolut. Also das, ich glaube, Anti-Portfolio ist auch, ist ein spannendes Thema. Warum es sozusagen nicht geklappt hat und was man auch verpasst hat und was man falsch eingeschätzt hat. Da kann man sich ja auch lange drüber ärgern. Man neigt irgendwann dazu, wir gehen immer dazu über, dass man sagt, man muss sich gar nicht so sehr über das Anti-Portfolio ärgern, man muss sich eher über das eigene Portfolio freuen, wenn es gut läuft. Cool. Weil man ja dann doch was richtig gemacht hat, auch wenn man noch viel mehr hätte richtig machen können. Ja. Und das versuchen wir natürlich auch, aber wird, glaube ich, nie dazu kommen, dass man alles richtig macht, weil es wird, glaube ich, immer ein Anti-Portfolio geben, was man hat. Und das ist auch manchmal so ein bisschen künstlich, weil man sehr schwer natürlich auch das Antiportfolio wirklich dann insofern beurteilen kann, weil man auch gar nicht weiß, ob man dann überhaupt zum Sieg gekommen wäre, wenn man positiv entschieden hätte oder was jetzt die Gründe genau waren, warum man nicht zusammengekommen ist. Also es ist so ein bisschen immer auch, wird auch manchmal, finde ich, zu plakativ dargestellt, dass das eben jetzt, dass man, hätte ich das doch gemacht, wäre ich ganz anders. Ich glaube, man muss eher gucken auf die Dinge, die man macht und man verpasst immer irgendwelche Dinge, die man nicht sieht. Das ist, glaube ich, einfach eine natürliche Sache. Hauptsache man macht eben genügend von den Dingen, die funktionieren.
Der Olaf Jacobi hat von Captain America hat hier mal gesagt, Antiportfolio, ihn würde es eigentlich nur stören, wenn er Dinge nicht gesehen hat. Ne? Wenn er sich dann dagegen entschieden hat, ist eine andere Sache, aber sie nicht gesehen zu haben, das würde ihn ärgern. Ja,
ja, das stimmt. Da haben wir aber auch, investiert. Wir haben ja jetzt auch eine Software entwickelt, die uns hilft, letztlich Dinge zu entdecken, auch früh zu entdecken. Sozusagen die möglichen Quellen letztlich crawlt, jeden Tag, 24 Stunden lang. damit wir halt nichts mehr verpassen. Weil wir merken doch, dass eben gerade, wenn man halt, heute kann man eben sehr einfach auch Dinge publishen auf irgendwelchen Plattformen und die können dann sehr schnell, ich sag mal, User generieren und da kann es ganz schnell gehen, dass wir da irgendwas verpassen. Das haben wir jetzt, das tun wir jetzt nicht mehr. Wir sehen das eigentlich schon. Also wenn irgendwas auf Product Hunt oder GitHub irgendwo gepublished wird und da oder im App Store irgendwelche Themen halt sehr schnell Nutzer gewinnen oder wenn andere Pattern irgendwie, die wir definiert haben, anschlagen, dann sehen wir diese Dinge und können dann eben entscheiden, was wir machen, ob wir aktiv auf die zugehen, auf die Unternehmer oder auf das Team oder ob wir das beobachten und ob es passt und so. Das Thema nichts verpassen ist durchaus etwas, was wir uns auch intensiv angenommen haben, da jetzt eine ganz gute Lösung haben, sodass wir glauben, dass uns da eigentlich wir nicht mehr so viel verpassen sollten in dem Sinne.
Und mit dem Geld verlieren eben meinte ich eigentlich auch nur, weil ja VCs super spannende Insights haben. Ne? Ihr seht ja dann quasi, ihr guckt ja in jedes Unternehmen rein, ist ja wie so ein Röntgenblick eigentlich und ihr bekommt ja unglaublich viel mit und seht wahrscheinlich auch die Dinge, die dann das Unternehmen falsch gemacht haben. Ne? Gibt's da vielleicht zumindest Lektionen, die du teilen kannst, Christian, vielleicht so zum Schluss nochmal, gibt es irgendwelche Charaktereigenschaften oder so, wo du sagst, die darf man auf keinen Fall irgendwie adaptieren oder die sollte man sich auf jeden Fall angewöhnen, also irgendwie Dinge, die erfolgreiche Gründer ausmachen?
Ja, ich glaube, was wir immer gut finden, ist, wenn wirklich eine hohe Transparenz da ist, eine hohe Response auch. Also wir merken das ja schon. Wir versuchen ja schon, also aus der Zusammenarbeit in der frühen Phase, wenn man sich kennenlernt und dann die ersten Meetings hat und Dinge austauscht und vielleicht vor Ort ein Meeting macht und so weiter, kann man schon sehr viel rauslesen, wie das Ganze funktioniert. Und da kann man schon sehr viel letztlich, kriegen wir ein ganz gutes Gefühl eigentlich, ob das auch weiter so funktionieren kann. Weil typischerweise ist ja so, dass in der Phase man sich eigentlich ja auch viel Mühe gibt, miteinander klarzukommen und Dinge gut zu machen, also sehr responsive zu sein und die Requests möglichst gut zu beantworten, umfangreich und so weiter, nichts zu verstecken und nicht, dass wir die Tüten irgendwas entdecken und dann feststellen und Fragen stellen und so weiter. Und da kann man schon ganz gut absehen, wie gut man zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, das kann man jedem sagen, dass man da eben, glaube ich, sich sehr gut Verhalten klingt das so ein bisschen so maßregelnd, aber im Sinne von einfach darauf achten, dass man da eben auch gut vorbereitet ist. Das ist auch häufig eine Vorbereitungsgeschichte, dass man sich eben gut vorbereitet, was die Daten anbetrifft, die man hat, die man sozusagen teilen muss oder möchte und dass man da einfach gut aufgestellt ist, auch in der frühen Phase schon. Ja, das ist auch sozusagen, dass wenn ich halt mit Consumern zu tun habe, dann also irgendwie B2C-Bereich bin, dass ich da wirklich alle KPIs auch wirklich sauber tracke und dieses Tracking immer einbaue, dass ich die ganzen Daten wirklich generiere, die ich brauche, die mein Geschäft beschreiben. Also da kann man sich wirklich, sollte man sich wirklich intensiv mit beschäftigen, wenn man dann Finanzierungsrunden angeht. Und das geht eigentlich konstant durch. Und das ist in jeder Finanzierungsrunde wieder das dasselbe. Wird natürlich immer sophistizierter, je weiter ich komme. Also je weiter ich sozusagen Richtung nächste Runde oder B-Runde, C-Runde, also je weiter ich in der Maturität wachse, desto sophistizierter wird das natürlich auch. Klingt so dramatisch, aber es ist gar nicht so dramatisch, weil ich da auch ein größeres Team habe. Ich habe dann auch Spezialisten, die mir helfen, entsprechend die Dinge aufzubereiten und so. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, wenn man jetzt mit Investoren spricht und wenn man da die Anbahnung sucht.
Super. Also Christian, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Man merkt halt, du bringst jetzt irgendwie 25 Jahre Erfahrung hier mit. Ne? Wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wie man sich bei euch melden darf, wenn man jetzt als Gründer oder Gründerin das Gefühl hat, dass man bei euch richtig aufgehoben sein könnte. Gibt es den Weg über die Webseite, über Intros, über LinkedIn? Wie geht man am besten vor?
Also theoretisch geht das natürlich, da besser ist, wenn man irgendwie einen Kontakt hat, wenn man irgendjemanden von uns kennenlernt in irgendeiner Form und irgendwo mal dann Kontakt gesucht hat, einen direkten Kontakt und irgendwie, das ist eigentlich immer am besten. Oder irgendwo eine Empfehlung bekommt, so, das ist eigentlich immer der beste Weg. Ansonsten aber natürlich über die Webseite immer, aber am besten, wenn man irgendwo einen Anknüpfungspunkt findet. Und da gibt es viele, die irgendwie auch, wir publishen auch eine ganze Menge, auch inhaltliche Themen und so weiter. Da kann man sehr gut auf die Diskussion beginnen, wenn man sich halt irgendwo da mit Themen auseinandersetzt und da anknüpft irgendwo. Das geht, glaube ich, das ist doch der beste Weg. Besser als wirklich einfach über die Website zu schicken. Technisch geht das, aber der bessere Weg ist eigentlich irgendwo inhaltlich anzuknüpfen. Bei Themen, die wir gemacht haben oder die wir gepublished haben. Ich glaube, da gibt es genügend so breit inzwischen, dass es da auch über Anknüpfungspunkte gäbe.
Cool, Christian. Du, dann bleibt mir nur die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht alles gestreift haben wir es wahrscheinlich, aber wir haben es jetzt nicht vertieft an mancher Stelle. Aber ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag geschafft, ne?
Ja, denke ich auch. Jetzt sind wir gar nicht so viel gesprochen über die Zeiten momentan, wie die so richtig sind und was wir da erwarten von. Also bisher haben wir das in der Tat getan, aber die Zeiten sind natürlich auch speziell jetzt wieder mal wirklich und können es auch nur wünschen, dass das so ein bisschen mehr Klarheit sehen irgendwo und dass die kritischen Themen dann doch irgendwie verschwinden und dass nicht noch ein neuer schwarzer Schwan kommt, glaube ich. Das würde sich eigentlich alles nochmal neu durcheinander wirbeln, aber dann müssen wir noch neu sprechen.
Aber du hast ja gerade im Antiportfolio bei euch sehr schön gesagt, lieber über das freuen, was da ist. Also ich glaube, so, also Angst ist ja kein guter Ratgeber eigentlich, ne?
Nee, also ich glaube, Angst besteht in unserem Business nicht. Weder auf der VC-Seite noch auf der Unternehmerseite. Ich glaube, ja, das ist der Ratgeber.
Cool. Aber wir können ja dazu nochmal ein Follow-up machen irgendwann, Christian. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die nächsten Zeiten, die nächsten Phasen jetzt nicht zu turbulent werden. Aber ja, wir bleiben Optimisten.
Genau, das cool. Machen wir.
Schön, dass du da warst, Christian. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann viel Spaß nach Paris. Genieß die Zeit dort und dann ja, bis in Kürze hoffentlich, ne?
Ja, vielen Dank, Jan. Und genau, bis bald.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Christian Nagel, der Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Damit sind wir durch für heute. Aber nicht vergessen, morgen geht's weiter und auch am Sonntag, ich habe es ja schon gesagt, morgen der Media Talk mit Andreas Weck vom T3N Podcast und am Sonntag dann Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Dann zu Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeugweber aus Aschaffenburg und ihr Buch Mal ehrlich, 42 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Also freut euch auf ein tolles Wochenende. Jetzt erstmal einen schönen Wochenausklang und dann ja, hoffentlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.